Viele Frauen leiden ja in den Wechseljahren unter, ich sag's mal so, unliebsamen Symptomen. Da kann eine Hormonersatztherapie helfen. Aber wir sollten immer erst die Lupe auspacken und uns fragen, ob das wirklich immer der beste Weg ist.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Die typischen Symptome in den Wechseljahren sind bekannt. Die Hitzewallungen, Wassereinlagerungen, Scheidentrockenheit, die alle Frauen früher oder später mal betrifft, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und so weiter. Aktuell sind etwa 9 Millionen Frauen in Deutschland in den Wechseljahren. Und viele stehen dann nach dem Ausbleiben der Periode vor der Frage, sollte ich Hormone nehmen oder erhöhe ich damit zum Beispiel mein Risiko, an Krebs zu erkranken? Und nach unserer letzten Folge zu anderen Hormonen wurde bei uns im Postfach mehrfach darum gebeten, die Hormonersatztherapie in den Wechseljahren mal ausführlich zu besprechen. Und das machen wir heute.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Redakteurin für diesen Podcast. Bevor wir auf die entscheidenden Hormone eingehen, die so viel in uns bestimmen, fände ich es gut, erstmal für alle zu beschreiben, was passiert eigentlich im Körper der Frau, sobald die Peri- oder Prämenopause startet. Das heißt, wenn es erste Anzeichen gibt für die beginnenden Wechseljahre. Ich habe gelesen, 88% der Frauen beschäftigen sich gar nicht damit, bevor sie selbst die ersten Änderungen an sich bemerken. Also es macht Sinn, sich darauf etwas besser vorzubereiten. Also was ist da in uns los?
Also erstens mal vielen Dank für die Motivation zu dieser Folge. Wir waren wirklich überrascht, was da für ein Schwung an Fragen kam. Ich kann das aber eigentlich ganz einfach auch aus der Praxisarbeit bestätigen, was mich immer wieder bewegt, dass man sieht, wie viele Frauen, und das geht ja manchmal schon auch los Mitte 30, eigentlich beim Thema, wie steht es um meine Hormone, Mikronährstoffe natürlich auch, in den Beratungen nicht adäquat versorgt sind. Also wenn ich dann frage, wer kümmert sich um das Thema Hormone, Wechseljahre, merkt man, dass da einfach leider eine Riesenlücke im System ist. Und aus der Not dieser betreuten Patientinnen habe ich mich ja da auch gezwungenermaßen weiterbilden müssen, weil ich gedacht habe, du kannst die Frauen und uns alle Betroffenen da nicht so im Regen stehen lassen. Aber jetzt zu der Frage, was passiert denn hormonell? In der sogenannten Prämenopause, prälateinisch, I love it, heißt ja vor, ne? Vor der Menopause beginnt der Körper die Produktion der Hormone Östrogen und Progesteron zu reduzieren. Das sind ja die wichtigsten Sexualhormone und Östrogen, nochmal zur Erinnerung, ist maßgeblich an der Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale beteiligt, ist verantwortlich für die Ausbildung der Gebärmutter, den periodischen Veränderungen und dominiert auch stark den weiblichen Zyklus und ist auch maßgeblich an den periodischen Veränderungen während des weiblichen Zyklus beteiligt. Und Progesteron ist verantwortlich, dass die Gebärmutter bereit ist auf die Einnistung einer Eizelle, ist wichtig für den Verlauf der Schwangerschaft und hat auch die Wirkungen auf den Zyklus. Und zwischen der Phase, in der man noch Kinder bekommen kann, und der Menopause ist es typisch, dass der Zyklus manchmal unvollständig abläuft. Das heißt, es gibt manchmal das Phänomen, ab und zu eine kleine Blutung zu haben. Und das hängt damit zusammen, dass auch manchmal die Hormone, vor allen Dingen Östrogen, so eine Art Achterbahnfahrt mit uns machen. Das spüren auch viele von uns Frauen. Ebenso möglich ist aber, dass die Blutung ganz normal weitergeht, dass man das noch gar nicht so empfindet, dass man auf dem Weg in die Wechseljahre ist, aber man bemerkt Schlafstörungen, dass dann ein kleines Röllchen am Bauch wächst, also Gewichtsprobleme oder auch verstärkte prämenstruelle Symptome können da auftauchen. Also oft lassen diese Beschwerden nach, wenn die Postmenopause einsetzt. Und dann gibt es ja noch den Begriff der Perimenopause. Das ist also ein Intervall, was sich vor allen Dingen kennzeichnet durch stark hormonelle Schwankungen, die dann oft zu einer Vielzahl von Symptomen führen kann. Also dann werden die Zyklen wirklich unregelmäßig. Man bekommt leichter Hitzewallungen, die Schlafstörungen können massiver werden, Stimmung kann schwanken, aber auch ein Verlust der Libido oder Scheidentrockenheit sind typisch. Also das ist so quasi auf der weiteren Strecke der entwickelnden Wechseljahre. Auch Symptome wie Müdigkeit oder auch Gelenkschmerzen und verstärkte Kopfschmerzneigung oder Migräne, all das kann auftreten. Und wie ist das zu erklären? Diese Perimenopause ist gekennzeichnet durch stark abfallende Östrogenspiegel. Das führt zu dieser Vielzahl von Veränderungen im Körper. Die Eierstöcke produzieren in dem Fall nicht mehr regelmäßig die Hormone und das provoziert diese Phänomene. Was ich hier nochmal grundsätzlich anmerken möchte, ist, alle genannten Symptome können auftreten, müssen nicht auftreten, sind so individuell unterschiedlich, wie wir alle Individuen sind und können auch in der Intensität extrem schwanken. Und ich würde aber das nicht mehr so hinnehmen. Das finde ich einfach so tragisch, dass man ganz vielen Betroffenen immer noch sagt, ja, das ist jetzt so, das musst du hinnehmen. Nein, im Zweifelsfall würde ich das wirklich in der ärztlichen Praxis adressieren. Weil es gibt ja, Gott sei Dank, und darüber sprechen wir jetzt gleich auch, verschiedenste Möglichkeiten, Symptome zu lindern. Aber da würde ich jetzt gar nicht nur Hormonersatz diskutieren wollen. Ich bin auch ein großer Fan von Beeinflussung von Beschwerden über Ernährung, über physikalische Ansätze, also Akupunktur, Bewegung, Stressregulation. Das gehört alles mit dazu. Wofür ich auch sensibilisieren möchte, ist, dass die Prämenopause, also quasi der Startschuss, die erste Phase der Wechseljahre, schon typischerweise ab dem 40. Lebensjahr beginnt. Sie kann aber schon deutlich früher beginnen. Also ich hatte auch mal eine Patientin, da war das schon Ende 20 der Fall. Daran denkt man ja in der Phase des Lebens noch gar nicht.
Ja, wenn man jetzt diese Symptome hat, du sagst gerade, du würdest jetzt erstmal andere Methoden erstmal versuchen, natürliche, bevor man eben überhaupt über Hormone nachdenkt. Was würdest du denn da empfehlen, wenn es eben um sowas wie Hitzewallung geht, Schlafstörungen, Libidoverlust gehört ja auch dazu. Was hättest du denn da an Tipps?
Also Basis ist immer die individuell passende Ernährung und auch mehr Bewegung. Also weil auch der Grundumsatz sich verändert, sollte man einfach auch daran denken, ich muss mich jetzt ein bisschen doch körperlich steigern in der Aktivität. Und auch toll sind die Erkenntnisse aus der Pflanzenheilkunde. Das ist so tragisch, dass ich immer sehe, in anderen Ländern werden Naturheilverfahren heiß diskutiert, gelobt. Da ist eine große Neugier für das ganze Feld. Auch physikalische Therapien wie traditionell chinesische Medizin oder Akupunktur. Und hierzulande ist das gar nicht mehr so die große Tradition, aus der wir eigentlich kommen. Also da sind in anderen Ecken der Welt gerade ganz andere Entwicklungen. Ne? Oder auch Südamerika hat einen ganz großen Trend, dass man da auch genauso wie Asien sehr stark auch diese Elemente immer mit ins Boot nimmt. Finde ich super. Also bei Hitzewallungen ist vielen vielleicht schon bekannt, der Salbeitee oder auch Traubensilberkerze. Wir haben aber auch zum Beispiel andere Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten auch der Medikation. Da bin ich aber insofern zurückhaltend, das jetzt hier breit der Masse zu empfehlen, weil das gehört in die fachärztliche Beratung und auch da müssen Leberwerte kontrolliert werden. Wir wissen ja, dass sehr viele Medikamente, auch sehr häufig verordnete Medikamente, Antidepressiva oder Blutdruckmittel etc., werden im Leberstoffwechsel verarbeitet. Deswegen die Pharmakologie und die pharmakologisch-biochemischen Kenntnisse sind ungemein wichtig, aber nicht nur bei Medikamenten, auch bei Nahrungsergänzungen. Deswegen ist es so wichtig, auch an das alles zu denken. Und bei Hitzewallungen finde ich auch wichtig zu nennen, dass man da wirklich eine Linderung erreichen kann durch eine gute Ernährung, durch eine gute Magnesiumversorgung, durch Stressabbau, die Flüssigkeitversorgung. Und was natürlich lindernd hilft, wenn man jetzt eine atmungsaktive, lockere Kleidung sich auswählt, Naturmaterialien wie Baumwolle oder Leinen. Und man merkt natürlich, dass auch die Hitzewallung getriggert wird durch Koffein, Alkohol, scharfe Gewürze wie zum Beispiel Ingwer oder Chili, schwere Mahlzeiten. Das hatten wir ja auch neulich, so ein Thema. Oder auch Zigaretten. Und was interessant ist, ich nannte ja jetzt Traubensilberkerze, die auch erforscht ist, um Hitzewallungen adäquat zu lindern, und Salbei. Es gibt aber auch andere Helden, wie zum Beispiel Ginseng, Mönchspfeffer oder auch andere Präparate aus der asiatischen Heilkunde. Und natürlich, ganz klar, muss auch individuell diskutiert werden, eine Hormonersatztherapie unter ärztlicher Aufsicht, wenn es wirklich nicht anders in den Griff zu bekommen ist. Und wo ich natürlich auch ein Fan bin von allem, was uns Sebastian Kneipp gelehrt hat, zum Beispiel Wechselduschen, weil wir mit Wechselduschen und jedes Mal, wenn wir unter der Dusche stehen, kann man dann ja auch die Wärmeregulierung des Körpers unterstützen und Linderung schaffen. Also auch gerade in warmen Jahreszeiten nicht kalt duschen, sondern eher warm. Und das finde ich schon mal ganz interessant.
Mhm. Und wie ist es bei Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust? All das kann ja auftreten.
Ja. Also da habe ich schon sehr gute Erfahrungsberichte gesammelt. Lavendelöl auf das Kopfkissen zum Beispiel, abendlich ein schönes Fußbad. Und Schlafstörungen werden wirklich signifikant ausgebremst durch Magnesium. Individuell kann auch ein bisschen Melatonin hilfreich sein. Eventuell auch positive Einflüsse durch Traubensilberkerze. Und das habe ich ja auch im Buch Energy ausgebreitet, das Thema, wie man richtigerweise auf einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus achtet, also einen festen Schlafrhythmus etabliert, Entspannungstechniken lernt und praktiziert wie Yoga oder Meditation, Koffein schon am besten ab mittags vermeidet, genauso wie Alkohol unmittelbar vor dem Schlafengehen und diese pflanzlichen wunderbaren Wirkstoffe aus Baldrian, Passionsblume, Hopfen, die darf man nie unterschätzen, genauso wie auch Melisse. Rituale finde ich in dem Fall auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil sie uns helfen, den inneren Stress zu reduzieren. Und Stress, ich glaube, die Zeit ist ja auch sehr, sehr anstrengend, in der wir leben. Ich kann mich manchmal nur noch wundern. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, für eine innere Seelenhygiene und Stressmodulation zu achten, weil je länger ich als Ärztin arbeite und auch ganzheitlich, sehe ich, dass das Fach der Psychoneuroimmunologie, die Stressmodulation, das ist quasi der Klebstoff oder umgekehrt ausgedrückt, der Klebstoff, der alles zusammenhält und anders ausgedrückt, der Dünger, der auf alles einzählt, auch auf die Wechseljahre, unbedingt. Und du hast ja auch noch gefragt nach Stimmungsschwankungen und Libidoverlust. Hier gibt es auch gute Erfahrungen mit Johanniskraut, Passionsblume, Melisse und Baldrian. Die können genauso, auch höher dosiert Johanniskraut, bereits bei auch stärkeren depressiven Verstimmungen sehr unterstützend wirken. Natürlich muss Omega-3 in der Top-Qualität unbedingt mit ins Boot. Und bei Libidoverlust, den bemerkt man nicht nur in den Wechseljahren unter Umständen, der ist ja eine häufig berichtete Nebenwirkung von Medikamenten. Also Menschen, die Antidepressiva schlucken, sind oft davon betroffen. Hier würde ich immer empfehlen, eine gute Eiweißversorgung, zinkreiche Lebensmittel, zum Beispiel auch Cashewkerne, Kürbiskerne, Mönchspfeffer und zum Beispiel Maca als Nahrungsergänzung. Steht auch in dem, Anführungsstrichen, positiven Verdacht, dass es sich gut auf die Libido auswirkt. Und bei allem, was in diese Richtung geht, auch Scheidentrockenheit, Libidoverlust, würde ich auch immer in der Sprechstunde naturheilkundliche Strategien mit ins Boot nehmen.
Mhm. Wenn das jetzt aber alles nicht hilft, dann denken Frauen ja doch darüber nach, wäre eine Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen, also hergestellt aus Sojabohnen oder aus der Yamswurzel, vielleicht die Lösung für mich? Wann würdest du denn zu diesem Schritt raten?
Also ich würde zu diesem Schritt nicht inflationär raten. Ich würde diesen Schritt als möglichen Schritt diskutieren. Aber proaktiv jedem dazu raten würde ich eher nicht pauschal. Ich würde das auch erst noch mal ins Spiel bringen, wenn man zum Beispiel merkt, auch Maßnahmen wie Akupunktur, wie Ausgleich von Mikronährstoffdefiziten haben alle nichts gebracht. Oder auch, wenn die Ernährung prima ist, der Schlaf reguliert ist, die Entspannung gut funktioniert, dann kann man wirklich darüber nachdenken. Es gibt aber wirklich auch Dinge, die man vorher ansprechen sollte. Also man muss verantwortlich den Zustand der Gefäße checken lassen. Gibt es Gefäßerkrankungen, die vorliegen? Gibt es eine Verkalkungstendenz? Oder hat jemand schon eine strukturelle Herzerkrankung? Es ist ja zu Recht ein sogenanntes goldenes Fenster bekannt, dass man eigentlich sagt, 5 bis 10 Jahre nach der letzten Regelblutung sollte man, wenn man das machen kann und wenn es Sinn zu machen scheint, mit einer Hormonersatztherapie starten. Denn danach wäre der Benefit wirklich zu gering. Und wenn jetzt Frauen Hormone nur einnehmen, jetzt um weniger Fältchen zu bekommen oder dass der kleine Muffin-Effekt über dem Hosenbund wegbleiben soll, dann würde ich eindringlich davon abraten. Denn auch Hormonersatztherapien können Nebenwirkungen haben. Also zum Beispiel kann es da auch zu Blähungen kommen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, auch Probleme bei Blutungen, Schmierblutungen sind bekannt. Sehr selten kommt es zu Thrombosen, Herzinfarkt oder auch Krebstendenzen. Man muss natürlich auch unterscheiden, welche Art der Hormone werden gegeben. Ich würde bei einer Frau, die stark unter Symptomen leidet, vorausgesetzt die Indikation passt und ich habe das sorgsam abgewägt, Pro und Contra, mit Östrogen in der Postmenopause versuchen. Aber man muss immer auch den Gegenspieler geben. Also man kann dann nicht, das ist ja ein riesiger Eingriff, wenn ich Hormone gebe. Das ist übrigens auch ein riesiger Eingriff, wenn ich inflationär Mikronährstoffe nehme, ohne zu wissen, wie die biochemisch miteinander agieren. Deswegen gehört, finde ich, auch eine Mikronährstoffberatung zu Nahrungsergänzungen immer in professionelle Hand. Also nochmal zurück auf die Hormone. Progesteron gehört dazu. Und dann wäre es schlau, nach einigen Wochen dieser Hormontherapie auch die Werte zu bestimmen. Also wie hat sich Östrogen entwickelt, damit wir einen adäquaten Knochenschutz haben? Wie hat sich Progesteron entwickelt? Und da muss man jetzt mal auch mal was Positives dazu sagen. Wir wissen, dass wenn die Indikation stimmt, wenn das Zeitfenster korrekt ist, dass natürlich unerwünschte Erkrankungen wie Osteoporose im höheren Alter oder Diabetes Entwicklungen oder schwere Herz-Kranz-Gefäßerkrankungen unter Umständen auch positiv beeinflusst werden können. Also es gibt ja auch Argumente, die dafür sprechen. Mhm. Aber es ist wirklich eine ganz individuelle Entscheidung. Ich würde auch hier noch mal eins einfügen wollen. Jeder von uns hat auch eine ganz starke, finde ich, Körperintuition, die wir viel zu wenig hinterfragen.
Es folgt eine ganz kurze Pause für die Werbung. Bis gleich.
Liebe Freunde, bevor es jetzt gleich mit der Folge weitergeht, habe ich noch was Spannendes für euch. Der Sommer steht in den Startlöchern und für einige beginnen spätestens jetzt die Gedanken, wie man doch noch schnell ein paar Pfunde verlieren kann, um endlich wieder in die Lieblingshose zu passen. Aber lasst euch noch mal eins gesagt sein, auch aus meiner Praxiserfahrung. Schnelle Crash-Diäten bringen weder Freude noch das gewünschte Gewicht auf die Waage. Zumindest nicht langfristig. Denn der Jojo-Effekt klopft viel schneller an eure Türe, als ihr schauen könnt. Der bessere Weg ist eine gesunde, aber genussvolle und langfristig erfolgreiche Umstellung der Essgewohnheiten. Mit viel Spaß und echtem Genuss. Mit Abwechslung und cleveren Ernährungstipps, die funktionieren. Und genau dafür habe ich mein 17-tägiges Online-Programm Fett weg, die Länger-Leben-Formel entwickelt. Und in den 17 Tagen geht es nicht darum, jetzt irgendwie schnell Gewicht zu verlieren, sondern die Ernährung so umzustellen, dass die Kilos und gefährliches, ungesundes Bauchfett auch zukünftig schmelzen können. Als kleines Geschenk zum Sommerstart bekommt ihr bis zum 8. Juni 30% Rabatt auf mein Online-Programm und zusätzlich zum wunderschönen Workbook ein Ernährungstagebuch kostenlos per Post nach Hause geschickt. Alle Infos dazu findet ihr unter docfleck.de/sommer und den Link findet ihr natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. In diesem Sinne, macht was draus.
Werbung Ende, zurück zum Podcast.
Und ich habe von meinen Patientinnen in der Praxis gelernt, dass diejenigen, die sich da auch wirklich nochmal ganz konsequent selbst hinterfragen, also wenn man ein Therapieangebot macht, dann frage ich die auch, ob das für sie sich so stimmig wirklich anfühlt, weil man kriegt dann auch eine Warnung, wenn es nicht passt. Das auch nochmal. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Rat.
Nun höre ich bei vielen Frauen, dass beim Thema zugeführte Hormone immer auch die Angst mitschwingt. Also die Frage, erhöhe ich damit eventuell mein Risiko, an Brustkrebs zu erkranken? Wie ist denn dazu die aktuelle Studienlage und wie deine persönliche Meinung?
Also da gibt es eigentlich nur ganz wenige wirkliche seriöse Langzeitbeobachtungen, die da auch fast 100.000 Frauen dazu evaluiert haben. Zum Beispiel die E3N-Studie. Was man dazu sagen kann zum jetzigen Zeitpunkt, es gibt einen großen, großen Unterschied zwischen den früher eingesetzten, eher synthetischen und den moderneren bioidentischen Hormonen. Die klassische Hormontherapie mit diesen synthetischen Gestagenen hat wirklich ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und bei Frauen unter der Einnahme mit bioidentischem Progesteron, Östrogen, gibt es kein signifikant erhöhtes Risiko per Brustkrebs in den ersten 5 Jahren. Jetzt muss ich aber ein Aber einfügen. Wirkliche Langzeitdaten fehlen bislang. Man weiß nur, länger als 5 Jahre bis 10 Jahre eingenommen kann ein Anstieg des Risikos angenommen werden. Man weiß aber noch nicht so genau, wie viel Progesteron die Frauen jetzt genommen haben und wie lange genau nach den eher unbedenklichen 5 Jahren. Es ist also alles etwas vage. Was ich deswegen hier einfügen möchte, es gibt auch gute Studien dazu im Lancet, also für alle, die jetzt wissenschaftlich unterwegs sind, aus dem Kollegium. Wenn man eine Hormontherapie nach sorgsamer Nutzen-Risiko-Abwägung in Angriff nimmt, dann sollte man sie unter aktueller Studienlage so kurz wie möglich halten. Dass man quasi die Vorteile der Hormonersatztherapie nutzt, also nach dem Motto, das greifen wir uns jetzt, da haben wir was davon, vorausgesetzt, es macht in diesem Fall Sinn, aber dann würde ich das möglichst kurzzeitig halten.
Und wie ist das mit Frauen, die eine Prädisposition für Brustkrebs in der Familie haben? Wenn zum Beispiel die Mutter oder Großmutter Brustkrebs hatten, würdest du dann ganz davon abraten oder einfach nur zu häufigeren Kontrollen?
Also Hormone sollten nicht eingenommen werden, wenn man bereits Brustkrebs hatte oder aktuell eine Brustkrebserkrankung hat. Und das ist ja ein absolutes Tabu, denn man kann bisher nur vermuten, dass Krebs durch die Hormone angefacht werden kann. Zu Frauen mit dieser Brustkrebsfamiliengeschichte. Man muss sagen, dass Hormone jetzt nicht direkt eingenommen per se zu Brustkrebs führen, aber sie können dazu führen, wenn es eine Veranlagung gibt, dass dieser schneller wachsen kann, denn Krebszellen werden dann nämlich von den Hormonen gefüttert. Also das bedeutet jetzt nicht per se, dass Frauen mit einem Verwandtschaftsgrad ersten Grades niemals und überhaupt keine Hormone nehmen dürfen, wenn sie unter ihren Wechseljahrbeschwerden extrem leiden, aber sie sollten intensiv überwacht werden. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Tanzen auf dem Vulkan. Ich würde wahrscheinlich mit einer Brustkrebs-Vorgeschichte in der Familie da sehr zurückhaltend sein. Also gerade beim Verwandtschaftsgrad. Und würde es erstmal sowieso anders probieren. Und ansonsten, wenn es wirklich jetzt auswegslos wäre mit den Beschwerden, aber das ist eigentlich nie auswegslos. Wir sehen in der Praxis, dass sich das auch gut lindern lässt, dann unter Kontrolle. Ich will jetzt auch hier gar keine Angst machen vor der bioidentischen Hormontherapie. Wie gesagt, sie hat ein gutes Argument, wenn man dafür gut geeignet ist und wenn man auch sicherstellen kann, dass man ärztlich liebevoll darin geführt wird und dass es auch nicht inflationär lange gemacht wird. Dann gibt es dafür auch zum jetzigen Zeitpunkt Argumente. Aber wir wissen jetzt zum Beispiel, guck mal, wenn wir uns allein anschauen, Therapeutika mit Statinen oder so. Wir wussten dann, oder mit Antidiabetika, welche Wirkungen manche machen. Oft hat sich dann erst viel, viel Jahre später gezeigt, was für Nebenwirkungen wir haben, wenn man es länger als 10 Jahre gibt. Und man möchte als Weißkittel ja nie seinem Patienten schaden. Das ist eigentlich der Schwur, den die Ärzte leisten müssen. Primo nil nocere, niemals schaden wollen. Deswegen würde ich das, ja, es ist machbar, aber bitte sorgsam, kontrolliert und individuell indiziert. Und dann brennt auch selten was an. Ich glaube, dann kann man damit auch gut abschließen und auch nicht in die Angst gehen.
Ja, ich wollte noch sagen, wenn jetzt jemand dann schon Hormone nimmt und vielleicht auch so eine Familiengeschichte hat, man muss es natürlich auch ein bisschen mal in Relation sehen. Ich habe zum Beispiel Folgendes gefunden: Wer jeden Abend ein kleines Glas Wein trinkt, hat zum Beispiel ein deutlich erhöhteres Risiko für Brustkrebs als durch die Einnahme von bioidentischen Hormonen. Nur denkt man da eben gar nicht so schnell drüber nach, wenn man anstößt und ein, zwei Gläser Wein am Abend trinkt.
Super, aber super Argument. Ne? Ja. Obwohl, ich habe eine 85-jährige Freundin, die trinkt jeden Abend ein Glas Wein. Die hat ein Gehirn wie ein 5-jähriges und die würde sagen, ist doch gut für die Durchblutung.
Kann also, gut gehen, muss aber nicht.
Ja, aber das stimmt. Wir wissen, dass ein Glas Alkohol am Tag dieses Risiko um etwa 5-10% erhöhen kann. Das heißt, wer wirklich 2 Gläser oder mehr regelmäßig trinkt, der hat eine wirklich 50-prozentige Steigerung in puncto Risiko Brustkrebs. Und das ist einfach viel zu selten angesprochen, dass gerade Brustkrebs weltweit unter Frauen, die am häufigsten durch Alkoholkonsum verursachte Krebsart ist. Also nicht das bioidentische Hormon ist hier der größte Faktor, im Gegenteil, sondern der Alkohol. Und natürlich auch der Body Mass Index über 30, gekoppelt mit wenig Bewegung, erhöht das Risiko für Brustkrebs deutlich. Das heißt, all diese Dinge zusammen, Übergewicht, regelmäßig trinken, viel Stress, Mangelbewegung, das ist hoch, hoch, hoch toxisch. Das haut richtig in das Risiko.
Und wie sieht es bei der Einnahme von bioidentischen Hormonen mit dem Risiko für Gefäßerkrankungen oder Gebärmutterschleimhautkrebs aus? Du hast es eben schon gesagt, eigentlich muss man vor den Hormonen das erstmal klären. Hat man da vielleicht eine Gefahr, dass die Gefäße schnell verkalken?
Also das Risiko für Gefäßerkrankungen wäre, sagt man, um das 2-4-fache erhöht, würden Frauen nur das Östrogen schlucken. Hier gibt es aber Hinweise darauf, wenn man das Östrogen über die Haut zuführt, dass man diese Gefahr eindämmen kann. Und zur Gebärmutterschleimhaut ist wichtig zu sagen, wenn man mit einer Hormontherapie, das heißt Östrogen- und Progesteroneinnahme startet, ist es ratsam, auch gerade so etwa ein halbes Jahr nach Beginn die Schleimhaut bei der Facharztpraxis für Gynäkologie checken zu lassen. Also, dass man wirklich sieht, ist da alles in Ordnung. Und dass man auch auf die adäquate Dosis, auch gerade das Progesteron, achtet. Weil ungünstig wäre ein hormonelles Ungleichgewicht, also eine falsche Dosierung, eine falsche Einnahmeform. Das kann den natürlichen Hormonhaushalt wirklich massiv stören oder Beschwerden noch weiter triggern. Dann müssen wir auch auf Stimmungsschwankungen achten, denn auch die Einnahme von bioidentischen Hormonen kann, gerade am Anfang, bis sich der Körper eingespielt hat, bei zu hoher Dosierung Stimmungsschwankungen auslösen. Ähnlich wie bei synthetischen Hormonen kann es auch zu Brustschmerzen kommen, gerade immer am Anfang einer Therapie oder bei zu hoher Dosierung oder auch Blutungsstörungen. Also bei einigen Frauen können Blutungen auftreten, die sind dann so ähnlich wie die Menstruation oder auch kann es mal so unvorhergesehene Blutungsprobleme geben. Man muss auch wissen, es gibt ja immerhin auch gar nicht so selten Menschen mit einem angeborenen Thromboserisiko. Das muss man wissen, weil wie bei der Einnahme von synthetischen Hormonen kann sich auch bei der Anwendung von bioidentischen Hormonen das Thromboserisiko per se erhöhen. Also diesen Faktor finde ich wichtig auszuschließen und dass er in der ärztlichen Anamnese immer berücksichtigt ist. Und man muss auch noch mal darauf hinweisen, ich würde immer gucken, von der ärztlichen Seite, sind die Bedürfnisse der Patientin wirklich alle abgebildet? Sind die möglichen Risiken minimiert? Bestelle ich die Patientin regelmäßig zur Kontrolle ein? Und wie kann ich jetzt durch Anwendungsform, also zum Beispiel transdermal auf der Haut, das Risiko minimieren? Und über allem, finde ich, ist immer das ganz, ganz offene Gespräch ärztlich, Patienten ganz wichtig. Und wenn man jetzt auch nochmal auf die Sorge schaut, wie sieht's aus, Hormoneinnahme und Endometriumkarzinom, also eine Krebsentwicklung im Bereich des Endometriums, dann sollte man hier...
Also Gebärmutterschleimhaut, ne?
Richtig, die Gebärmutterschleimhaut. Dann gibt es auch rein medizinisch Faktoren, die statistisch betrachtet das Risiko der Erkrankung erhöhen. Und das ist ähnlich wie schon für Brustkrebs. Übergewicht, Bewegungsmangel, höheres Alter und auch Stoffwechselstörungen, wie beispielsweise Diabetes mellitus. Und auch, wenn jemand eine Antihormontherapie hatte mit Tamoxifen. Das sind alles Dinge, die da ungünstig reinspielen. Das ist gerade bei einer bestimmten Endometriumkarzinomform wichtig. Also lange Rede, langer Sinn. Es ist wichtig, das so ein bisschen vielschichtiger zu betrachten. Und ich glaube, das hilft jetzt jedem herauszufinden, bin ich gut passend? Passt das von meiner Familiengeschichte? Wie ist mein Bewegungslevel? Habe ich doch eine vielleicht familiär bedingte Gerinnungsstörung? Also gerade wenn jemand eine Thrombose bekommt, ohne dass er lange im Flugzeug sitzt oder eine OP hat oder auch in der Familie Thromboseneigungen waren, dann sind das Dinge, die man einfach vorher abklären kann und sollte. Und damit minimiert man immer ein Risiko. Und dann hat sich die Folge hier super gelohnt.
Meine letzte Frage geht noch in Richtung Testosteron. Also da habe ich ganz unterschiedliche Ansichten gefunden. Würdest du sagen, die Bestimmung ist ähnlich wichtig wie bei Östrogen und Progesteron? Und falls da ein Defizit festgestellt wird, was kann ich denn da zuführen? Denn die meisten Produkte auf dem Markt sind ja doch für Männer gemacht und wahrscheinlich viel zu hoch dosiert.
Also wie wichtig Testosteron auch für uns Frauen ist oder diese Frage überhaupt, habe ich auch durch eine meiner Patientinnen gelernt. Die hatte einen schweren Testosteronmangel und das war auch ein massives ursächliches Problem bei ihr. Denn zu wenig Testosteron führt zur Müdigkeit, Zunahme von Gewicht, Körperfett kann auch wachsen. Wir haben auch ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, ein erhöhtes Risiko für Depression. Und man muss aber auch sagen, die Therapie dagegen ist auch nicht so ohne, ne? Also ich kann jetzt nicht hier auch so sagen, yay, jetzt holen wir mal ein bisschen Testosteron, Mädels, weil das ist gar nicht so einfach, Testosteron vernünftig zu dosieren. Und auch wenn man zu viel Testosteron zuführt, wachsen Haare an Stellen, die man nicht haben will. Ich meine, Männer haben nicht ohne Grund Bartstoppeln. Ja. Außerdem führt Testosteron zu viel zu einer unreinen Haut, Akne-Tendenzen. Das heißt, wenn, gehört es wirklich in eine gute ärztliche Hand. Es sollte so niedrig dosiert wie möglich begonnen werden und ganz, ganz streng kontrolliert werden. Und ich muss hier ganz klar sagen, als Limitation dieser Testosteron-Debatte, wir haben im Moment noch keine vernünftigen Langzeitdaten. Also das ist ein ganz schwieriges, ein aktuell noch nicht breit erforschtes Thema, wo wir viel mehr Daten brauchen. Aber ich glaube, es ist ein Riesenthema. Also da ist wieder, ne, ich versuche ja hier immer die Innovation reinzuholen. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Genauso wie ich glaube, dass auch bei den Männern die hormonelle Situation viel zu wenig erforscht wird und adäquat beachtet wird. Und man muss aber auch schauen, wann macht es denn Sinn, Testosteron bei Frauen zu überprüfen? Das ist vielleicht auch noch eine spannende Frage und ein guter Gedanke. Das heißt zum Beispiel, wenn Frauen auch unter einer vermännlichenden Symptomatik neigen. Also manche haben ja auch einen verstärkten Haarwuchs, das nennt man Hirsutismus, oder die haben Akne oder andere Beschwerden oder ja auch Haare, die, wie ich eben sagte, da wachsen, wo sie nicht hingehören, dann würde ich auch Testosteron testen. Auch Testosteron zu überprüfen halte ich wichtig bei einem unerfüllten Kinderwunsch. Da machen wir das auch mit. Also bei unerfülltem Kinderwunsch haben wir sehr, sehr viel Erfolge, nicht nur in Überprüfung der Hormone, sondern auch über Ernährung und über Akupunkturtherapie. Also das ist wirklich super beeindruckend. Und wichtig sieht man natürlich auch bei allen Hormonstörungen und Verdacht dazu, würde ich immer das Testosteron mitmessen. Und wir wissen ja auch, dass die Testosteronwerte bei den Frauen während des Menstruationszyklus schwanken. Das ist ja genauso, wann sitzt du im Labor oder in der Praxis und lässt dein Blut entnehmen. Deswegen sollte die Blutentnahme möglichst am 3. bis 5. Zyklustag erfolgen. Ich würde mich aber nicht nur auf das Testosteron stürzen, sondern wir nehmen dann in der Praxis auch noch andere Hormone ab, um das Bild zu vervollständigen, also zum Beispiel FSH etc. Ich will jetzt aber auch nicht zu weit hier abdriften. Hm. Aber was man auch noch wissen kann, der Normbereich ist bei Frauen deutlich niedriger als bei Männern. Das macht ja auch Sinn. Und wir müssen auch darauf ausdrücklich hinweisen, es gibt aktuell keine zugelassenen Testosteronpräparate für Frauen, sodass das wirklich noch so ein mangelbeforschtes und mangelpraktiziertes Thema ist. Aber interessanterweise haben sich die wenigen Fälle, in dem Fall, wo es wirklich nachweislich eine schwere Testosteron-Mangelsituation war, haben davon profitiert. Aber es war ganz engmaschig kontrolliert. Ganz engmaschig kontrolliert. Mhm. Also ich bin gespannt. Ich halte hier alle auf dem Laufenden, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
Ja, das war's für heute mit den Hormonen. Wie ihr gemerkt habt, es gibt da schon einige Dinge zu beachten, aber Hormone können eben auch für eine große Erleichterung sorgen, wenn die Symptome eben ganz doll sind und doch das Leben sehr beeinträchtigen. Also da muss man sehr individuell abwägen und in Absprache mit dem eigenen Arzt den für euch besten Weg dann finden. Nächste Woche packen wir das schöne Thema Reisemedizin an. Wie lässt sich zum Beispiel ein Jetlag vermeiden nach einer Fernreise? Und was sollten wir überhaupt in der Reiseapotheke immer dabei haben? Also mal sehen, welche Geheimtipps Anne da noch für uns hat. Falls ihr Fragen an Doc Fleck habt, vielleicht rund ums Thema Prävention von Krankheiten, denn da wollen wir hin, dass ihr gar nicht erst krank werdet, dann schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Ihr hört unsere Folgen wie immer auf RTL Plus sowie den üblichen anderen Plattformen. Wenn ihr uns Sterne hinterlasst oder einen Kommentar auf Spotify, falls euch eine Folge besonders gut gefallen oder geholfen hat, dann freuen wir uns. Und das zeigt auch, was euch besonders eben interessiert und wir vielleicht nochmal vertiefen können. Ebenso toll wäre eine Bewertung bei Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.